Einen schönen guten Abend. Wir wollen aus dem ersten Buch Mose hören. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle Jahre wieder in der zweiten Januarwoche versammeln sich seit 160 Jahren in Deutschland Christen verschiedener evangelischen Kirchen, um für die Einheit zu beten. Dahinter steckt eine Einigungsbewegung, die Evangelische Allianz, die 102 Jahre älter ist als die Ökumene. Schon bevor in Amsterdam 1948 die Ökumenische Weltkirchenrat gegründet wurde, hatten schon 102 Jahre vorher in London sich Christen, vor allem aus Europa, getroffen und eine weltweite Einigungsbewegung der evangelischen Christen ins Leben gerufen. Und das Besondere an dieser Bewegung ist, dass sie im Gegensatz zur Ökumene, die ja auf kirchlichen oberen Ebene arbeitet mit den offiziellen Vertretern und Kirchen, dass sie eine Basisinitiative ist. Sie möchte nichts an Konsenspapieren hervorbringen oder Streit auslöschen und versuchen, Einigung durch Kongresse oder durch Papiere herzustellen, sondern an der Basis durch das einfache Erleben. Erleben, du und ich, wir sind Geschwister, indem wir zusammen beten, die Bibel lesen, indem wir gemeinsam nach außen gehen, Menschen zum Glauben einladen. Das als Basisinitiative eine alte Bewegung, die vor allem auch in Thüringen für uns ganz wichtig ist, davon zu wissen, weil wir hier in Thüringen so direkt an der Zentrale sitzen. In Bad Blankenburg ist damals schon die deutsche Zentrale gewesen, dann eine Trennung, dann zwischendurch nach Stuttgart gewandert. Inzwischen ist sie wieder in Bad Blankenburg, der Ort, wo die Deutsche Allianz ihr Zentrum hat und wo alle Jahre im Sommer tausende Christen hinströmen zur Allianzkonferenz, um gemeinsam diese Basiserfahrung zu haben, gemeinsam Gottes Wort zu hören, beten und festzustellen, wir sind eins. Ich bin als Jugendlicher jedes Jahr hingefahren. Das ist ein Eindruck, wenn man dann abends dann so über den Zeltplatz so strömt und da Gitarrenklänge hört, man setzt sich einfach dazu, verbringt den Abend zusammen oder wandert auf die Burgruine hoch und dann stellt man erst mal am nächsten Tag fest, wo kommst du eigentlich her, von welcher Kirche. Ist auch egal. Man merkt einfach, da ist was, was uns verbindet. Wir singen, wir beten zusammen, wir berichten von unserem Glauben und erst im dritten, vierten Gang fragt man dann, bist du evangelisch, bist du vielleicht sogar katholisch, gibt es auch welche, die da hinkommen. Das also eine Basisinitiative, wo Einheit unter Geschwistern gelebt wird durch grundlegende Erfahrung und das ist auch etwas, was ausstrahlt. Wir hatten das auch als Jugendliche erlebt, als wir in meiner Jugendgruppe Evangelisationen vorbereitet haben und dann losgezogen sind in die Stadt, um zu den Klicken der Jugendlichen zu kommen und sie einzuladen. Die sind natürlich in der DDR-Zeit sowieso erstmal skeptisch und die erste Frage, wo kommt denn ihr her? Wer seid denn ihr eigentlich? Und dann haben wir gesagt, ja, gar nicht so einfach. Ich komme von der Landeskirchlichen Gemeinschaft, hier der Christian, der kommt hier vom Evangelischen Landeskirche, vom Einkehrzentrum, vom Schnieventhaus. Die Martina kommt von Baptisten. Aber wir sind uns einig, wir wollen euch einladen zum Glauben in die katholische Kirche. Meistens, das war der beste Raum, den wir da vor Ort hatten. Und die Kirche war voll, weil die Jugendlichen auch merkten, hier stehen Jugendliche aus verschiedenen Kirchen zusammen, weil denen etwas wichtig ist. Einheitserfahrung an der Basis. In Jena haben wir auch so Punkte, immer der Ostermontag, der Pfingstmontag, der zweite Weihnachtsfeiertag, wo wir gemeinsam Gottesdienste feiern. Das ist dann aber auch so, dass dann vor einem Altarraum, da sieht man dann, die alle nebeneinander stehen aus den verschiedenen Kirchen. Ist auch schon mal schön, dass man sieht, die behaken sich nicht, sondern die feiern gemeinsam Gottesdienst. Aber es betrifft ja die Einzelnen nicht so. Die Allianz Gebetswoche, jetzt, das ist heute zu Ende gegangen. In der letzten Woche war die Gelegenheit, jeden Abend an einem anderen Ort und die anderen kommen und gucken auch mal, wo sind die beheimatet, wo feiern die ihren Gottesdienst, wo haben die ihr Gemeindehaus. Und da miteinander dann auch wirklich zu beten, miteinander sich in kleinen Gruppen nach der Ansprache zusammenzusetzen und dann diese Erfahrung zu machen. Ich kenne die gar nicht, aber in den Anliegen sind wir uns einig und da zu merken, es verbindet uns etwas. Für dieses Jahr 2018 hat sich die Evangelische Allianz gesagt, die Geschwister in Spanien, die sollen sich mal Gedanken machen und mal so ein Thema raussuchen, was Allianz Gebetswoche 18 dran ist. Und die spanischen Christen, die haben so angefangen mit ihren Überlegungen wie vorhin bei der Moderation, dass die gesagt haben, gehen wir mal einen Schritt zurück, wenn wir beten, wer sind wir denn eigentlich? Wie kommen wir zu Gott? Und die Erfahrung, eigentlich diese psychologische Erfahrung da mitgebracht haben, dass schon, wenn ich sage, ich fange jetzt an zu beten und das Gebet beginne, mich in eine Rolle reinbegebe. Und das ist ganz entscheidend dafür, was ich inhaltlich beten werde und auch die Intention meines Gebets wird das ausmachen, die Rolle, die ich habe. Das hat Silke schon angesprochen, ob ich ein Bittsteller bin, der zu Gott kommt, eine Audienz hat und sagt, Gott, Majestät, das ist deine Aufgabe hier, deine Untertan, tu mal was, sei mal nicht so knausrig. Oder sind wir die Ankläger, sind wir die Rechtsanwälte, die sagen, das ist mein Recht, Gott, das steht mir zu und das hast du mir zu geben. Oder sind wir die Kinder, die auf den Schoß des Vaters krabbeln und sagen, das ist so vertraut, ich sage Gott meine Bitten und so lieb wie der ist, kann mir ja keine Bitte abschlagen. Manche kommen auch zu Gott so kumpelhaft und sagen, Gott, ich habe schon wieder diese Woche viel für dich gemacht, kannst du stolz sein auf mich? Und so eine ganz vertraute Ebene, wo man sagt, naja, ist vielleicht ein bisschen zu vertraut, aber hat auch was für sich. Aber diese Frage, welche Rolle nehme ich ein? Das haben sich die spanischen Christen überlegt und haben gesagt, wir wollen mal eine Rolle vorgeben, die diese Woche über mal betrachtet werden soll. Und zwar die Rolle, dass wir ins Gebet hineingehen als Pilger, als Fremdlinge. Dass wir Bibeltexte betrachten, die uns so Menschen vor Augen führen, die gebetet haben, aus dieser Rolle heraus Pilger zu sein, Fremdlinge zu sein, unterwegs zu sein. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich so vor Gott trete als Sachwalter der Sache Gottes, so als christlicher Unternehmer einer kirchlichen Einrichtung und sage, Gott, das müssen wir verteidigen, das müssen wir repräsentieren und da dürfen wir keinen Schritt zurückweichen. Oder ob ich vor Gott trete, barfuß, arm, ohne etwas in der Hand, heimatlos, auf der Suche. Das sind ganz andere Voraussetzungen fürs Gebet, wenn ich mich als Pilger verstehe. Auch dieses Wissen, wir sind nicht am Ziel, wir haben die Wahrheit nicht in der Tasche. Wir müssen hören, immer wieder neu. Wir müssen suchen, wir müssen fragen, offen sein, durch die Begegnungen, die wir haben, auch schauen, dass wir da einen Schritt weitergeführt werden, immer auf der Suche zu bleiben, Gott nicht fertig in der Tasche zu haben. Und das nicht fertig zu sein, das kann sich jetzt auf ganz verschiedene Bereiche beziehen, die unseren Glauben betreffen, wie wir unseren Glauben leben, nicht nur das Gebet, sondern auch andere Formen, Musik zum Beispiel. Das ist auch dann die Frage, mit welcher Musik gehe ich ins Gebet oder komme Gott nah? Das hat zu jeder Zeit immer wieder neue Musikformen gegeben. Das war ganz interessant, gestern hier in der Evangeliumsgemeinde war ich. Die haben da so ein Faible für diese Erweckungslieder aus dem 19. Jahrhundert. Es war schön, diese alten Lieder nochmal zu hören, aber auch ein bisschen anders aufgemacht, wieder ganz neu. So eine Erneuerungsbewegung. Ja, jede Zeit hat ihre Lieder und Wege, die uns helfen, Gott näher zu kommen durch die Musik. Aber nicht nur die Musik, es sind auch andere Formen im Gemeindeleben immer wieder neu, dass man schaut, welche Form ist jetzt hilfreich. Es gibt den Gottesdienst, der ist 2000 Jahre alt, aber Gottesdienst in der Form oder in jener Form. Es gibt die Räume, die Kirchen, die Jahrhunderte, Jahrtausende lang waren. Dann fing 1920 der große Boom an. Das ist ganz interessant, dass das Lutherhaus genau in dieser Zeit auch hier gebaut oder usurpiert wurde, damals ja noch als nichtkirchliche Einrichtung von den Freimaurern. Wir brauchen Gemeinderäume, wo man Küche und Toiletten hat, wo man mehr machen kann, als nur in der kalten Kirche zu frieren im Winter. Das also, wo Gemeinschaft auch spürbar wird. Zurzeit Räume erlebt man, dass man sagt, wir brauchen Gebetsräume, Gebetshäuser entstehen. Vor 2 Wochen ist in Augsburg die Mehrkonferenz mit 11.000 Betern zu Ende gegangen und hatten auch jetzt im Rahmen dieser Allianz Gebetswoche von Freitag bis heute Morgen so ein 36-Stunden-Gebet, so eine neue Entdeckung, Gebetsräume, Gebetshäuser. Und so hat es immer wieder neue Formen gegeben. Eine alte Form von 1675 ist der Hauskreis zum Beispiel, wo man gemerkt hat, Gottesdienst allein tut es nicht, wir müssen eine neue Form haben. Also es gab auch immer wieder neue Formen in der Musik, im gottesdienstlichen Leben, immer wieder nicht fertig zu sein, sondern auf der Suche zu sein, zu sagen, was ist jetzt für unseren Glauben das, was uns weiterhilft, was uns weiterbringt. Und das gilt auch für die Literatur. Ganz interessant, in Bad Blankenburg, die Geschichte des Allianzhauses verbindet sich vor allem auch mit dem langjährigen Direktor Ernst Modersohn, der von 1900 bis 1950 über ein halbes Jahrhundert das Haus geleitet hat und der vor allem durch Literatur gewirkt hat. Literatur verfasst, Literatur in der Harfe-Buchhandlung publiziert und versandt weltweit. Und das ist eine alte Tradition, die schon 200 Jahre älter ist, die Traktatmission, dass man schaut, geistliche Literatur, die hilfreich ist. Und wenn man dann mal so reinguckt in diesen Zentren der geistlichen Aufbrüche in Halle, Herrnhut, Basel, wo massenhaft produziert wurde, kleine, billige Traktate, wenn man durchguckt, die Kataloge, was haben die gedruckt zur Erbauung, das ist spannend, die hatten eine Weite gehabt. Da war man nicht auf die evangelisch-lutherische Kirche begrenzt, sondern man hat geguckt, was hilft im Glauben. Erstmal die Bibel musste billig produziert werden, das war schon mal ein Erfolg gewesen, war bei Luther zwar anvisiert, aber nie verwirklicht. Erst 1710 in Halle hat man es dann verwirklicht. Aber dann auch weiter alte Texte aus der Antike von den Wüstenvätern, die zu publizieren aus der katholischen Kirche, Texte, die einem weiterhelfen, Thomas von Kempen, Jakob Böhme später in der evangelischen Kirche, immer wieder auf der Suche, welche Texte helfen uns weiter im Glauben als Trost, als Ermahnung, als Aufruf zur Mission, was bringt uns weiter? Immer wieder ein Schauen unter diesen Erbauungstexten ist ein berühmtes Buch, 1675, auch im selben Jahr wie die Hauskreise entstanden, in einem Gefängnis in England entstanden, ein Prediger, der gesagt hat, ich ordne mich nicht der anglikanischen Kirche unter, ich bin ein Baptistenprediger und ging dafür ins Gefängnis und dort schreibt er seine Pilgerreise, passt gut zu diesem Pilgermotiv, dass das Leben des Christen ein Pilgern ist. Gibt es eine schöne Rockballade, die habe ich heute Morgen im Gottesdienst gleich als Reaktion dann bekommen von Neil Morse, der das, die Geschichte von Bunyan einfach als Rockmusik auf 4 CDs entwickelt und entfaltet hat, das Leben im Glauben als Wachstum und Wanderung bis hin zur Ewigkeit dann. Pilger sein heißt, man ist nicht fertig, man ist immer auf dem Weg und auf der Suche. Deswegen empfehlen die Christen aus Spanien, sich mal so manche Leute anzugucken. Da war jeden Abend eine andere Gestalt dran gewesen. Und ich will heute nochmal den Abraham, der so am Anfang letzte Woche stand, nochmal rausgreifen. Abraham als so ein Urbild für einen, der aufgebrochen ist. Das eine bei ihm war, am Anfang stand eine Begegnung. Dass er überhaupt losgegangen ist, ist nicht selbstverständlich. Da muss erst was passieren. Wir haben jetzt auch in den anderen Armen, gestern habe ich mal Aquila Priscilla ein bisschen näher betrachtet, da mussten Verfolgungen erst kommen, damit sie aus ihrem geschützten, geordneten Raum endlich auf den Weg gemacht haben und aufgebrochen sind und neu wohin kamen, wo sie dann Gemeinden gegründet haben. Die mussten also ein bisschen geschubst werden durch die Verfolgung. Andere dagegen haben so eine Berufung wie Abraham und werden durch diese Gottesbegegnung dazu gedrängt, alles zu verlassen, neu anzufangen. Und das Geheimnis dieser Berufung ist immer wieder auch dieses Geheimnis des Vertrauens. Dass wenn, so eine Worte kann es immer geben, die Frage ist nur, lasse ich mich darauf ein? Wenn einer sagt, komm, das ist alles Geschichte, was bisher gewesen ist in deinem Leben, mach was ganz Neues, das kann Gott sagen. Aber ob ich dann losgehe, das entscheidet, ob das Vertrauen da ist. Ob ich sage, der Gott, der hat mich bisher getragen und wenn das jetzt kommt, kann das nicht so aus der Luft gegriffen sein, da steckt was dahinter. Einer, der hier in Lobeda Gemeindeaufbau und Mission betreibt seit 10 Jahren, der Bernhard Bergen, hat jetzt auch in dieser Woche das von sich so mal erzählt als Zeugnis, dass er von Rheinland hier rüber kam und dann in Lobeda auf dem 6. Stock stand und so in die Landschaft hineinschaute und sagte, ist das hier hässlich, Igittigit. Und dann hört er Gottes Stimme, Bernhard, das ist dein neues Wirkungsgebiet. Nein, kann nicht sein, mache ich nicht. Dann hat er für sich erstmal einen Zugang gefunden, dann die Frau und die Kinder auch und dann sind sie hergekommen und sind jetzt seit über 10 Jahren dort schon tätig und sind da so ganz bescheiden durch persönliche Kontakte, durch Freundschaften, durch Beziehungen, knüpfen sie Netze und bauen Gemeinde. Und das war so Berufung, die dieses Vertrauen haben muss. Sonst macht man das nicht, sonst geht man nicht nach Lobeda von Siegburg aus. Die Evangelische Allianz in Magdeburg, die hat mal im letzten Jahr so ein Heft hier rausgebracht. Ich ist leider alle verteilt, aber ich habe nochmal Nachschub bestellt, hole ich mal morgen, lege ich dann nächste Woche nochmal aus. Da hat die Allianz gesagt, jede Gemeinde gibt mal bitte 5 Leute, die erzählen, wo sie Gott erlebt haben. Und das haben sie mal zusammengeschrieben im letzten Jahr und das gedruckt. Und da ist unter anderem auch von einer freien Gemeinde ein Mohammed aus dem Iran, der berichtet, wie er Gott erlebt hat, nicht weit von der Stelle, wo Abraham berufen wurde. Das war im Irak gewesen. Hier im Iran, bei seinem Fußballtraining, hatte er einen armenischen Mitspieler gehabt, der Christ war und der ihn vom Gott erzählt hat, vom christlichen Gott, und der dann eines Tages so diesen Schritt gegangen ist, im Gebet zu sagen, Gott, christlicher Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeige dich mir. Und schon am selben Tag, einige Stunden später, hört er diese Stimme, die zu ihm sagte, Mohammed, ich bin hier, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Eine deutliche Stimme sagte, als ob jemand hinter mir stehen würde, aber da war keiner. Und einer Stimme, der vertraut hat, er ließ sich taufen und ist dann auch aus dem Iran dann fortgegangen, hier nach Deutschland gekommen und hat ein neues Leben angefangen als Christ. Mit dieser Erfahrung, vor allem diese Botschaft, du brauchst keine Angst zu haben, denn vor jedem Spiel mussten die immer in die Synagoge, in die Moschee und für den Sieg beten. Und das war alles so mit Zwang und mit Druck erfüllt und das war nichts Persönliches. Und jetzt erlebt er im christlichen Glauben das ganz anders. Ja, Begegnungen, die uns auf den Weg bringen. Ohne die würden wir nicht losgehen. Abraham hatte so eine Begegnung und die hat ihn auf den Weg gebracht. Und das ist so das Merkmal des Glaubens bis heute, dass Menschen so einen Kick brauchen, der sie auf den Weg bringt, dass man wieder neu hörend wird, vertraut, mutig ist, loszugehen. Die Kunst des Loslassens, dazu gehört auch die Bereitschaft, auch Wege zu gehen, die einem nicht immer lieb sein werden. Die spanischen Christen haben das auch so für die Woche gleich mitgegeben auf den Weg. Wenn es um Loslassen geht, sagen sie, der Christ, also José Hunter, der ja die Handleitung geschrieben hat für die Tage, der Christ kann aufgrund seiner abweichenden Werteorientierung auch in unserer westlichen Welt verfolgt werden, weil viele Menschen und Regierungen den Glauben an Jesus als eine Bedrohung ansehen. Sie erkennen instinktiv, dass Jesus Christus Herr ist. Und das kann zu Verfolgung führen. Loslassen ist das eine, ob nun durch Berufung oder durch Verfolgung geschubst worden. Und das nächste ist dann, dass man aber auch nicht nur losgelassen hat, sondern dass man dann auch losgeht. Und dann wird es spannend. Wenn man dann wirklich losgeht, dann wird es spannend. Dann lernt man nämlich dieses hörende Beten, das vertrauende Handeln und die Beziehung zu Gott wird anders. Als traditioneller Christ gehe ich in die Kirche, sage Gott meine Anliegen und dann warte ich die Woche, was passiert. Und wenn nichts passiert, habe ich ja nächste Woche wieder die Chance, sage Gott, jetzt wünsche ich es mir aber doch. Und nächste Woche wäre es schön, wenn das eintritt. Das ist so diese traditionelle Haltung. Als Pilger dagegen ist ein ganz anderes Gottesverhältnis. Da stehe ich vor Gott und sage, Gott, ich habe einen Weg vor mir, ich brauche jetzt das Brot, die Kraft für die nächste Woche, für den nächsten Schritt. Ich habe es nicht, ich brauche es jetzt. Und ohne dem schaffe ich diesen Weg nicht. Eine ganz andere Haltung als Pilger zu wissen, ich lebe vom Augenblick, von der Gegenwart und lebe auch in dieser Erwartung, dass jetzt auch was kommt. Und das sind natürlich vor allem Menschen, die in besonderen Situationen in dieser Situation sind, Missionare, Flüchtlinge, Pioniere der Diakonie, die dieses erfahren, dass sie jeden Tag neu vertrauen und hoffen und warten müssen und von Gott her etwas erbitten. Wir sammeln nachher Kollekte für ein christliches Einkehrhaus in meiner Heimat in Schönebeck für das Schnieventhaus. Und da hatte ich letztens nochmal mit dem Leiter, mit dem, der jetzt im Ruhestand schon ist, der ehemalige Leiter, gesprochen. Und die sind nach der Wende dann nicht mehr von der Kirche finanziert worden. Inzwischen ist die Kirche wieder eingestiegen, das Haus zu unterstützen. Aber das war so 20 Jahre, wo man so vor allem mit Spenden und im Gästebetrieb gelebt hat. Und da kam so ein Punkt, die haben ja eine Schwesternschaft, wo sie sagten, wir müssen für die Schwestern, die diese Knochenarbeit eigentlich hier leisten, Gästebetrieb sichern, Garten, Gelände absichern, für die brauchen wir jetzt ein neues Haus, 50 Jahre alt, das geht nicht mehr. Und wir haben aber kein Geld. Das Geld reicht schon noch nicht mal für den laufenden Gästebetrieb und jetzt noch ein neues Haus bauen. Aber sie waren so weit, dass sie sagten, wir können das den Schwestern nicht länger zumuten. Wir wagen diesen Schritt jetzt im Glauben und fangen an zu bauen. Sie fingen an zu bauen ohne Geld und wurde dann Schritt für Schritt dann auch im Spenden gebeten und Freundeskreis aktiviert. Und das Haus steht jetzt schon ein paar Jahre. Letztes Jahr haben sie weiter den nächsten Schritt gemacht und gesagt, jetzt bauen wir das Gästehaus neu, nachdem die Polizei das gesperrt hatte, weil es nicht mehr feuerwehrtechnisch ausgerüstet war oder ausgestattet. Wird jetzt bis zum nächsten Jahr wieder umgebaut. Sie haben das Geld eigentlich gar nicht, aber sagen, wir gehen diesen Schritt und hoffen, dass im Gehen Gott da ist, Gott uns begegnet und wir erleben, dass er uns trägt. Das sind so positive Beispiele. Ich könnte euch auch Beispiele von Pionieren der Mission oder der Diakonie berichten, aus der Diakonie oder auch aus dem Gemeindeaufbau hier im Osten Deutschland, auch nicht weit von hier, wo in der Geschichte Adlige oder auch gegenwärtig Millionäre ihr Geld, ihr Vermögen drangegeben haben und es dann nachher aber im Grunde nach einer gewissen Zeit, muss man sagen, in Sand gesetzt wurde oder nicht so Bleibendes zurückgeblieben ist. Ganz im Gegenteil, die Familien kaputt gegangen sind darüber und man sagen muss, ein Scherbenhaufen ist da. Es ist keine Garantie. Man ist als Pilger in einem Vertrauensverhältnis und wenn ich diesen Schritt des Glaubens gehe, ermutigt man sich natürlich mit Erfolgsmeldungen, aber es gibt auch andere Beispiele, die deutlich machen, das ist ein Ernstfall. Ich begebe mich da wirklich auf einen Weg, wo ich nicht weiß, wie er ausgeht und muss vertrauen und hoffen, dass es ausgeht. Und bei Abraham sehen wir auch, es war kein Weg auf Rosen gebettet, auch er selber hat menschliches Versagen gezeigt, es gab Rückschläge und es gab Enttäuschungen und am Ende seines Lebens hat er wenig, was er sehen konnte von den großen Verheißungen, ein ganzes Land, ein kleines Stück Acker hat er gehabt, wo er seine Frau begraben konnte, mehr besaß er nicht, als er gestorben ist und von diesem großen Volk hat er im hohen Alter dann noch diesen Sohn bekommen, wo er auch nicht wusste, ob da noch Enkel weiterkommen werden. Es blieb wenig Sichtbares, als er gestorben ist. Es war die Verheißung, auf die er losgegangen ist, die jetzt aus unserer Sicht natürlich sich erfüllt hat, aber für ihn selber blieb es bis zum Tod ein Vertrauens- und ein Glaubensschritt. Aber das ist unsere Existenz hier auf Erden als Pilger, als Fremdlinge, als Wandernde in dieser Zwischenzeit, dass wir hin zur Ewigkeit immer wieder mit leeren Händen dastehen, vertrauen müssen. Und das prägt dann aber auch diese Haltung, unser Gebet. In dieser Haltung des Pilgers wird unser Gebet seine Identität bekommen als Menschen, die offen sind, Menschen, die mit leeren Händen vor Gott stehen und die das Vertrauen mitbringen, Gott ist da und hilft. Nehmen wir diesen Anstoß der spanischen Christen mit, uns in Beten, in dieser Rolle des Pilgers, des Wanderers, des Fremdlings immer wieder zu sehen, dass wir bewusst mit leeren Händen vor Gott stehen, möge unser Gebet mit einem tiefen Vertrauen beschenkt werden, dass die Liebe Gottes uns tragen wird und die Erwartung nicht nur da ist, sondern auch die Erfahrung, Gott gibt, was wir brauchen, jeden Tag neu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.